Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hey! Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com auf meinsportradio.de.
Am heutigen Samstag ist die 105. Austragung der Tour de France gestartet mit einer doch ungewöhnlich spannenden Etappe. Am Ende hat Fernando Gaviria seinen ersten Sieg bei einer Tour de France gefeiert. Aber einige Favoriten, die sind auch zu Fall gekommen, gestürzt und haben Zeit verloren. Zudem haben wir in der heutigen Rückschau auch noch die O-Töne von Marcel Kittel und John Degenkolb, die sich nach dem Rennen geäußert hat. Ich bin aber nicht alleine, sondern Felix Mattes ist bei mir, der Kollege von radsportnews.com. Der ist nämlich vor Ort, begleitet die Tour in den nächsten 3 Wochen und wird euch hier mit mir zusammen auf dem Laufenden halten. Hallo Felix.
Servus Lukas, hi. Hallo nach Deutschland.
Gucken wir uns doch erstmal nochmal kurz die Strecke an. Die mutet ja relativ unspektakulär her, was das Profil angeht. Also wir haben eine Flachetappe gehabt, die ging entlang der Küste. Wind hat keine Rolle gespielt, aber du hast gesagt, es war ungewöhnlich heiß heute.
Ja, also ich bin ja jetzt schon seit 2 Wochen hier in Frankreich gewesen, hat noch ein bisschen Urlaub gemacht vor der Tour de France und die erste von diesen 2 Wochen war heiß, aber die jetzt gerade abgelaufene Woche war eigentlich nicht mehr so wahnsinnig heiß. Eher immer so im 22, 23, 24 Grad Bereich tagsüber und ich war nicht gerade weit weg vom Ziel, also knappe Fahrstunde. Und ja, und dann heute ins Ziel gekommen und auf einmal brennt einem die Sonne nieder. Ich habe mir einen kleinen Sonnenbrand im Gesicht geholt. Also es war doch heißer als in den letzten Tagen und das hat man im Rennen dann auch gespürt. Also im Ziel, Marcel Kittel, kann ich jetzt schon vorwegnehmen, der ist ja der Dritter geworden, der hat das Ziel angehalten und war ziemlich leer und hat um Wasser gefleht, hat seine Betreuer beigerufen, dass er was trinken will. Das sieht man auch nicht ständig, dass sie so dehydriert quasi im Ziel ankommen.
Ja, ansonsten gab es eine Bergwertung der 4. Kategorie, eine Sprintwertung und eben den Sprint um Bonussekunden. Die Zielgerade war eher wirklich eine Gerade, die letzten 500 Meter leicht ansteigend. Also heute ging es vor allem um Schwung und Kraft und davor gab es auch einen Kreisverkehr oder einige Kreisverkehre und eine 90-Grad-Kurve, die das Feld nochmal ordentlich durcheinander gewirbelt haben. Was genau passiert ist auf der Etappe, das schauen wir uns jetzt mal an. Gleich nach dem Start gab es also eine Attacke von 3 Fahrern, Jérôme Cousin von Direct Energy, Joan Ofredo von Vanti Groupe Gobert und Kevin Ledanois von Fortuneo. Maximal 3 Minuten 55 haben die rausgefahren, wurden also auch sofort weggelassen. Das Feld relativ schnell einverstanden mit der Gruppe, hat sich da nicht groß gewehrt. Die Sprinterteams haben sich vors Feld gespannt. Bis 20 Kilometer vor dem Ziel haben sie aber die Ausreißer noch gewähren lassen. Dann gab es einen Zwischensprint aus dem Feld, haben sich bis auf Grune wegen alle Sprinter schon mal beteiligt, um Punkte zu sammeln für Gaviria. Am erfolgreichsten diese Jagd nach Punkten, der also dann auch mit seinem Sieg und den Punkten jetzt schon deutlich nach der ersten Etappe sich gleich mal ein paar Punkte gesichert hat fürs grüne Trikot. Zwischendurch gab es einige Defekte, unter anderem auch John Degenkolb betroffen gewesen und an der Bergwertung Kevin Ledanois, derjenige, der sich das Bergtrikot gesichert hat und damit der erste Bergpreisträger dieser Rundfahrt war. Am Bonussprint gab es dann auch noch eben Bonussekunden, die haben sich Cousin und Ofredo gesichert. Oliver Nasen war noch hinterhergekommen aus dem Feld, hatte sich abgesetzt und hatte sich ebenfalls noch Sekunden gesichert und dann ging es eben in das spannende Finale, über das wir jetzt reden müssen. Der erste Sturz, lieber Felix, den gab es 11 Kilometer vor dem Ziel. Wie hast du das wahrgenommen?
Ich weiß nicht genau, welchen du jetzt gerade meinst, weil ich die Kilometer nicht genau gesehen habe.
Das war der Sturz
an der kleinen Engstelle. Ja, mitten im Feld an einer kleinen Verengung. Das waren eben durch den, ich bin die letzten Kilometer auf Strecke gefahren und da habe ich schon auch beim Abfahren gemerkt, okay, es gibt hier Kreisverkehr, es gibt viele Kurven, es gibt kleine Ortschaften und Engstellen. Das war so ein bisschen vorherzusehen, dass da krachen wird, gerade auf so einer Etappe, so einer ersten Tour de France-Etappe, wo es immer hektisch ist im Finale, wo alle frisch sind und nach vorne wollen. Letztendlich stehst du dann im Ziel am Fernseher und musst irgendwie rausfinden, wer da jetzt gestürzt ist. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer als erstes unten war. Kannst du es mir sagen?
Nee, wer als erstes unten war, das konnte man auch nicht sehen. Ich habe nur gesehen, dass das Feld klar kleiner geworden war und dass Arnaud Demar der Erste war, den man so hinten im Feld gesehen hat. Aber wer genau jetzt der Auslöser war, das war wirklich kaum zu erkennen, auch in den Fernsehbildern sehr schlecht. Aber es ist dann eben auch nach und nach erst durchgesickert, wer denn jetzt überhaupt weiter hinten war. Wir können ja mal ein paar Namen nennen. Bernal war wohl unter den Sturzopfern, auch Richie Port. Ja. Also da ist schon einiges auseinandergerissen. Und Quickstep einigermaßen unbeschadet und die haben dann ordentlich das Tempo aufgedrückt, hochgedrückt und dann gab es 4 Kilometer vor dem Ziel die nächste Situation mit einem Sturz. Chris Froome ist da zu Fall gekommen. Hast du das genauer sehen können?
Ja, also in dem Moment war es so, ich kann es ja mal schildern, wie das hier so für uns Journalisten ist. Also stehst im Etappenziel und versuchst auf irgendeinem der Bildschirme, die da so sind, das Rennen zu verfolgen. Wenn dann die Sonne blöd steht, spiegelt sich alles. Ich habe zum Beispiel, als der Menschen da vorne war, habe ich nur die hellen Schultern gesehen, habe gedacht, das wäre der Katyusha-Zug. Und dann genauso war es dann beim Flugsturz. Da habe ich auch gedacht, dass ich ein Katyusha-Trikot gesehen hätte. Dachte, Kittel ist dabei. Ja, und dann kurz danach blendet es dann um. Man sieht Froome mit einer dreckigen Schulter. Im ersten Moment also konnte ich nicht erkennen, dass er da drin war, aber als dann die Kamera später umgeblendet hat und ihn hinten gezeigt hat, da waren es dann auch schon, glaube ich, 20 Sekunden Abstand, die er dann schon Rückstand hatte aufs Feld, da war es dann klar und ab da war dann auch Spannung zu spüren bei den Kollegen, die außen rum standen. Also Froome, dann hat man irgendwann erkannt, dass Port in der Gruppe ist bei Froome und so ging es dann weiter. Dann ja, wirst du gleich... Kommen wir gleich auch wahrscheinlich drauf, Quintana-Defekt kurz danach noch, also es ging dann richtig zur Sache am Ende.
Genau, wir können ja nochmal kurz die Situation um Froome schildern. 4 Kilometer vor dem Ziel ist im ganzen Feld eine Welle gewesen, also so eine kleine Ausweichbewegung, die sich dann eben weiter ausbreitet und er wollte ganz rechts an Rick Zabel vorbei und der hat ihn dann quasi mit seiner Gegenlenkbewegung so ein bisschen abgeräumt. Froome lag dann im Straßengraben und musste dann eben mit den Teamkollegen, unter anderem Bernal, wieder um den Anschluss kämpfen. Es hat nicht geklappt und dann eben 1 Kilometer später, du hast es schon angesprochen, Quintana mit Defekt. Weißt du oder hast du gehört in der Mixzone nach dem Rennen, woran es denn gelegen hat, was er denn genau für einen Defekt hat oder hast du auch nur die Fernsehbilder sehen können?
Nee, ich habe nur die Fernsehbilder gesehen, aber also auch nicht alles wahrscheinlich wegen der angesprochenen Spiegelung, aber ich glaube, es sah schon nach einem ganz normalen Plattfuß aus, oder? Also mehr habe ich jetzt nicht erkennen können. Das Ärgerliche an der ganzen Situation ist halt, dass es wirklich, also als er da stand oben auf der Kilometeranzeige, glaube ich, 3,3. Und wie wir ja wissen, ab 3 Kilometer wäre es kein Problem gewesen, dann wäre er mit der Siegerzeit gewertet worden. Ja, sehr ärgerliche Situation vor allem, egal was es letztendlich war.
Ganz genau. Und wir haben die engen Straßen und die schwierigen Bedingungen da schon angesprochen, bei denen es dann eben auch unter anderem zu den Stürzen von Froome, Port und Co. kam. Und wir hören mal rein, was Marcel Kittel hinterher im Ziel zu Felix gesagt hat.
Es ist absehbar, dass auf solchen kleinen Straßen mit so einem nervösen Tourfeld mit den Zuschauern, dass da einfach totaler Wahnsinn herrscht. Und man wirklich die Rennfahrer da eigentlich auch ein bisschen mehr Platz geben sollte, wenn man das vielleicht kann, hätte ich besser gefunden. Ich habe jetzt allerdings auch nicht so viel von den Stürzen mitbekommen, weil ich, wie gesagt, echt mit den Jungs gut vorne eigentlich war unter den ersten 50, aber ich denke, hinten war die Hölle los, also 100%ig,
ja. Ja, Felix, wir haben es gehört, Marcel Kittel geht da auch so ein bisschen mit den Organisatoren ins Gericht und hat gesagt, ja, es ist ja schon klar, dass was passiert bei so engen Straßen. Siehst du da auch die Fehler, die vielleicht da in der Organisation gemacht wurden? Man hat ja schon im Vorfeld so ein bisschen Stimmen gehört, die gesagt haben, das könnte ganz schön eng werden und krachen. Würdest du sagen, dass da auch der Fehler durchaus bei den Verantwortlichen der Organisation zu suchen ist?
Ja, ich meine, so eine Streckenführung am Ende ist natürlich schwierig. Es war allerdings jetzt auch nicht katastrophal eng. Also da ist man vielleicht vom Giro d'Italia teilweise in italienischen Ortschaften noch ganz andere Ankünfte gewohnt. Ich habe zum ersten Mal nach dem Bonussprint, als ich dann im Auto lang gefahren bin, so gedacht, okay, da kommt jetzt eine ganz schön enge Stelle im Ort und dann nochmal da ein Bordstein und da eine Bushaltestelle. Es war schon schwierig für eine Sprintankunft, gerade am Anfang der ersten Tourwoche. So muss man das ganz klar sagen. Da kann man vielleicht ein bisschen anders planen. Allerdings muss man die Organisatoren auch ein bisschen in Schutz nehmen, so wie die Straßen heutzutage gebaut werden und immer mehr mit irgendwelchen Fahrbahnschwellern und Verkehrsinseln zugepflastert werden, wird es auch nicht unbedingt einfacher, eine Strecke zu finden, die auf einer breiten Straße geradeaus ohne irgendwas in Richtung Ortschaft führt.
Ja, dann hoffen wir, dass die nächsten Tage zumindest die Gesamtwertung nicht mehr so doll geprägt wird von solchen Fahrbahnschwierigkeiten, solchen Straßenbedingungen, sondern dass das eben einigermaßen fair dann entschieden wird, keiner so viel Pech hat, die Verletzungsgefahr ja auch immer relativ groß. Wir kommen dann so langsam auf die letzten 1000 Meter, Quickstep hat das Tempo im Feld übernommen für Fernando Gaviria und hat den Sprint von vorne ziemlich mustergültig angezogen. Wir haben es angesprochen, die Zielgerade leicht bergauf, von daher auch Peter Sagan sehr weit vorne, ist am Ende Zweiter geworden, Gaviria hat den Sprint von vorne souverän durchgezogen. Kittel war Dritter, knapp vor Alexander Kristoff. Für Gaviria der erste Saisonsieg in Europa, aber insgesamt schon der achte. Würdest du sagen, dass in dieser Situation Gaviria profitiert hat vom Terrain oder würdest du sagen, dass Fernando Gaviria jetzt schon der Sprinter ist, den es zu schlagen gilt in dieser Saison?
Er ist auf jeden Fall einer von den Top 3, Top 5, die es zu schlagen gilt. Ob er jetzt die absolute Nummer 1 ist, weiß ich nicht. Ich glaube, auch heute konnte man, glaube ich, sehen, er hat eher von vorne gesprintet, das muss man sagen. Und dann sehr souverän das Ganze gewinnen, ist natürlich schon stark. Allerdings der schnellste war meiner Meinung nach Kittel, so wie ich das gesehen habe, der von ziemlich weit hinten kam. Da muss man sehen, wie es in den nächsten Tagen sich entwickelt, wenn Kittel das Timing ein bisschen besser hinbekommt, als er es jetzt hinbekommen hat. Er hat selbst auch gesagt, dass er ein bisschen spät dran war. Dann sieht es vielleicht schon wieder anders aus. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Gaviria da ein absoluter Überflieger ist, aber was man sagen muss, ist, dass sein Team einen sehr starken Job gemacht hat. Quickstep ist super stark gefahren in der Sprintvorbereitung und auch Bora ist super stark gefahren. Markus Burkhardt zum Beispiel, ich glaube, das war auch 3 vor Ziel ungefähr, als die Bora-Jungs da Tempo angezogen haben und ab da war eigentlich das Feld in einer Reihe. Und das ist für eine Sprintanfahrt auf der Länge, dann, die dann noch zum Ziel war, schon ganz schön beeindruckend, wie sie das da auseinandergezogen haben. Hut ab.
Du hast Marcel Kittel angesprochen und auch den hast du vor dem Mikrofon gehabt und wir hören auch mal rein, was er denn zu dem Finale und zu seiner Leistung am Ende zu sagen hatte.
Ich bin jetzt nicht unzufrieden, heute war halt einfach auch schwieriges Finale. Ich denke, ich habe mich da gut durchgekämpft, habe auch ein bisschen gepokert, wie man das halt auch bei so einem Sprintberghoch macht. Und ja, am Ende komme ich mit Schwung, mit Power, mit Geschwindigkeit und das ist das, was mir auch Zuversicht gibt. Und die Beine waren da und jetzt gucken wir mal, was noch so passiert. Also ich glaube, ich kann alles Selbstvertrauen auch mitnehmen aus dem Rennen heute und morgen nochmal angreifen und die Tage dann.
Wir haben es gehört, Marcel Kittel sehr, sehr zufrieden, sieht durchaus positive Entwicklungen in seinem Sprint und seinem Team. Wir hören auch mal rein, was der Achte des Tages zu sagen hat, John Degenkolb. Nicht ganz so zufrieden, aber kann mit dem Ergebnis und Platz 8 zum Auftakt durchaus leben.
Ja, wir haben, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht. Ich konnte mich echt gut aufs Team verlassen und waren nach dem ersten Kreise bei 3 ein bisschen zu weit hinten. Und das hat dann natürlich viel Kraft gekostet, vorzukommen, aber das Team hat super gearbeitet und hat mich da echt noch nach vorne gefahren, weil es dann von dort an eigentlich Vollgas bis zur Linie war. Und ja, als der Sprint dann losging, war ich eigentlich in einer ganz guten Position, aber dann waren eigentlich, ich konnte den Punch einfach nicht mitgehen, muss ich ehrlich gestehen. Und ich hoffe, dass die nächsten Tage noch besser wird. Heute hatte ich gerade mit diesem nach vorne fahren und vorher schon irgendwie so am Limit sein keine Möglichkeit, da die anderen zu schlagen. Am Ende trotzdem ein solides Top-10-Ergebnis, glaube ich. Ein ganz, ganz guter Einstieg erstmal für den Anfang.
Ja, wir haben jetzt die beiden deutschen Top-10-Fahrer gehört. Felix, wie würdest du das Ergebnis einschätzen, gerade bei solchen Schwierigkeiten, die es doch heute gab, neben den engen Straßen und den schweren Stürzen, dann eben noch diese ansteigende Zielgerade, ja kein klassischer Massensprint. Bist du überrascht von dem Top-3-Platz von Kittel oder würdest du sagen, da hast du durchaus mit gerechnet, gerade jetzt, nachdem Kittel ja doch in Frankreich in den letzten Jahren immer auf dem Firmenhöhepunkt war?
Ja, mit ihm rechnen musste man auf jeden Fall. Trotzdem ist es so ein bisschen, glaube bei ihm und seinem Team auch so ein bisschen Erleichterung zu sehen, dass es tatsächlich so ist, dass er wohl in der Form ist, um hier auch eine oder mehrere Etappen gewinnen zu können. Eine ist ja das Ziel, das gibt er ja jedes Jahr aus und pocht darauf auch, dass eine Etappe das Ziel ist und dann alles andere muss man sehen. Und er hat halt gezeigt, dass er das kann. Ich bin, muss ich schon zugeben, ein bisschen überrascht, wie stark er auf mich gewirkt hat, aber wenn man ihn so beobachtet hat oder gesehen hat, Erleichterung ja, auf jeden Fall, aber ich glaube auch ziemlich entspannt. Also ich glaube nicht, dass er sich so wahnsinnig großen Druck macht und vor allem auch, dass er nicht so wahnsinnig viel Angst hat. Also er weiß schon, was er kann, was er schon drauf hat und da, deswegen überrascht darf man nicht sein. Er ist bei der Tour eigentlich immer in Form, auch wenn jetzt in der letzten Zeit inklusive deutsche Meisterschaft ist halt alles nicht so ganz ideal gelaufen ist.
Wie siehst du die Leistung von John Degenkolb? Wie gesagt, Platz 8. Er hat am Ende gesagt, ist ihm so ein bisschen der Saft ausgegangen, aber ich glaube, der Pfeil zeigt doch in eine gute Richtung. An einem guten Tag ist dem doch auch durchaus das Podium zuzutrauen, oder wie siehst du das?
Ja, sieht so aus. Also er sah auch ziemlich, ich habe die Jungs jetzt auch eine Zeit lang nicht gesehen und ich muss sagen, als ich ihn nach dem Bus jetzt auf der Rolle gesehen habe, der sieht schon auch ziemlich fit und austrainiert aus. Also kann man nicht sagen, dass er hier ohne Form zur Tour angereist ist. Und ich denke, da wird in die Richtung Podium auf jeden Fall was gehen während der Tour. Ich meine, er hofft ja immer noch auf seinen Etappensieg. Und wer weiß, wenn es vielleicht auch ein bisschen mehr eine Etappe für ihn ist oder ein bisschen mehr die Ankunft ihm noch besser liegt, dann könnte das eben auch funktionieren. Ich meine, heute war klar Massensprint und es waren ja auch Top-Sprinter eigentlich, oder die meisten Top-Sprinter waren vorne auch mit drin. Und da ist es dann natürlich schwer für ihn, aber deswegen Platz 8 ist eigentlich schon so ein ganz gutes Ergebnis, um sich so selbst ein bisschen Bestätigung zu holen, glaube ich, am Anfang von der Tour. Er wirkte positiv.
Ja, nicht so positiv dürfen die einige Top-Favoriten gewirkt haben. Wir kommen nochmal zu den Ergebnissen der gestürzten Fahrer Richie Porte, Adam Yates und Christopher Froome. Am Ende 51 Sekunden auf die Sieger, also auf den Sieger verloren. Bernal und Quintana 1 Minute 15. Das könnte durchaus ein Vorteil für Dumoulin, Fuglsang, Valverde und Landa werden. Das wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Bevor wir darüber aber sprechen, gucken wir nochmal auf die Wertungstrikots. Die Bergwertung, wir haben es angesprochen, Leda Noir übernommen mit einem Punkt. Das ist der einzige, den es bisher gab. Gelb und die Nachwuchswertung und die Sprintwertung hat sich Gaviria am ersten Tag gesichert, auch in der Teamwertung Quickstep, das Nonplusultra. Und wir haben uns überlegt, wir küren jetzt jeder pro Tag einen Mann des Tages und ich überlasse mir selber dieses Mal den Vortritt und würde zum Mann des Tages Lawson Craddock küren, der gestürzt war in der Verpflegungsstelle und dann mit blutüberströmtem Gesicht am Ende noch als letzter das Ziel erreicht hat. Der hat gezeigt, dass er ein knallharter Hund ist, dass er beißen kann und dass es natürlich auch schwierig fürs Team ist, gerade jetzt mit weniger Fahrern, dann noch einen Ausfall zu verkraften. Von daher tolle kämpferische Leistung von ihm und Hut ab und auf jeden Fall mein Mann des Tages. Felix, welcher ist deiner?
Ja, ich sag mal, Craddock wäre jetzt eine sehr schöne Wahl gewesen, wenn ich das mitbekommen hätte. Das ist auch ein Effekt vom Vorort-Fan. Wir kriegen manchmal weniger mit als die Leute, die zu Hause sitzen und sich das Rennen im Fernsehen anschauen können. Das habe ich leider nicht mitbekommen, deswegen könnte ich jetzt nicht Craddock wählen. Ich würde Quintana wählen und zwar als Mann des Tages mit so einem kleinen Augenzwinkern, weil Pechvogel des Tages mit dem Defekt kurz vor der 3-Kilometer-Marke und dann habe ich auch schon gehört, dass im Team schon darüber gesprochen wurde, sogar öffentlich, dass sich das mit der Kapitänsrolle dann jetzt fast schon ein bisschen geklärt hat. Also aus der Teamleitung soll herausgedrungen sein und mit Kollegen gesagt, dass er, dass Quintana jetzt nicht mehr Kapitän für das gesamte Klassement ist. Das ist, wäre eine harte Entscheidung schon nach der ersten Etappe. Muss mal sehen, wie sich das dann entwickelt, wenn es in die Berge geht. Aber wenn dem so wäre und wenn er dann am Ende auch in den Bergen nicht mehr nach vorne fahren kann, dann allein schon deswegen Mann des Tages der ersten Etappe, damit er wenigstens irgendwas mit nach Hause nimmt.
Ja, das gönnen wir ihm natürlich nochmal für die nicht so Regelkundigen unter euch. 3-Kilometer-Marke bedeutet, wenn man mit den 3 Kilometer oder mit dem Feld die 3-Kilometer-Marke passiert und dann einen Defekt Sturz hat, dann wird man eben zeitgleich mit dem restlichen Feld gewertet und verliert keine Zeit. Und das waren wirklich nur wenige Meter davor. Einige auf Twitter schon, er hätte ja einfach kurz weiterfahren können, versuchen können, noch mit dem Defekt irgendwie sich darüber zu retten, wäre vielleicht smarter gewesen. Ist nicht passiert, aber immerhin, wie gesagt, Mann des des Tages. Wir schauen jetzt noch, auch in Anbetracht der aktuellen Situation um die Favoriten, mal auf die kommende Etappe. Relativ flach vom Profil her. Es geht über 182,5 Kilometer von Moulerons-Saint-Germain nach La Roche-sur-Yon. Und ja, es ist relativ flach, das Profil. Die Bergwertung wartet schon nach knapp 30 Kilometern auf die Fahrer. Dann gibt es eben noch einen Zwischensprint, 50 Kilometer vor dem Ziel, und den Sprint um die Bonussekunden, 14 Kilometer vor dem Ziel. Also durchaus auch eine Distanz, in der die Ausreißer schon gestellt werden sein könnten. Felix, erwartest du, dass es morgen ein etwas ruhigeres Rennen gibt, dass eher wirklich die Sprinter unter sich sind? Oder erwartest du, dass vielleicht der ein oder andere Favorit gerade mit Blick auf die Bonussekunden zumindest zu diesem Zeitpunkt versucht, ein bisschen was schon wieder gut zu machen?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von den Favoriten versucht, da auf die Bonussekunden zu fahren. Das wäre ein sehr schwieriger Kampf für 3 Sekunden, sich da irgendwie aus dem Feld rauszustehlen. 14 Kilometer vom Ziel, wo die Sprintvorbereitungen ja auch schon laufen, wo das Tempo schon sehr hoch ist. Ich denke, dass der Bonussprint vielleicht wieder an Ausreißer geht, wenn die sich bis dahin vorne halten können. Aber letztendlich ist es so wie heute eigentlich eine klare Sprintetappe. Und ich denke auch, dass es ähnlich hektisch wird, wie es heute war. Deswegen die Sturzgefahr, also das Zeitverlieren oder das Verhindern von Zeitverlusten, ist, glaube ich, eher im Vordergrund für die Klassementfahrer, als irgendwie auf irgendwelche Bonussekunden da zu schielen.
Also wir erwarten morgen einen Massensprint und auch wieder eine hektische Etappe. Es geht ja dann auch auf der dritten Etappe schon ins Mannschaftszeitfahren. Also da kann man dann spätestens, wenn man ein gutes Team hat, vielleicht auch schon wieder Zeit gut machen. Für heute war es das mit dem Rückblick hier bei Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit radsportnews.com hier bei meinsportradio.de. Die erste Etappe der Tour de France ist Geschichte. Es war eine hektische Etappe. Eine Etappe, auf der einige Favoriten einige Zeit verloren haben und an deren Ende Fernando Gaviria, der strahlende Sieger und der erste Träger des gelben Trikots ist. Das waren Lukas Kruse und Felix Mattes aus Frankreich. Ich bedanke mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, gerne. Morgen wieder.
Ganz genau. Du sagst es morgen.
Einen schönen Abend auf jeden Fall.
Und du sagst es morgen, werden wir uns dann alle wieder hören. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Wenn ihr einen Mann des Tages habt oder sonstiges Feedback, Input oder sonstiges, dann einfach uns beiden auf Twitter schreiben oder eben unter dem Hashtag Radiotour auch auf Twitter. Da gucke ich immer mal wieder rein. Wenn ihr also irgendwas habt, dann immer her damit. Auch Kritik, da sind wir offen für. Und ich wünsche euch einen schönen Abend und viel Spaß bei der morgigen Etappe.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de.
Kick in Rush. Die WM 2018. Deine täglichen Podcasts zum größten Sportevent des Jahres. Auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.